Herzlich willkommen bei Stopp, Lob und Cappuccino mit einer ganz kurzen, schnellen Folge. Und zwar sind wir ja jetzt mit den Viertelfinals der Australian Open fertig bei den Herren. Und da haben wir uns gedacht, weil da waren ja schon einige interessante Matches, da ist ein ganz kurz und knackig ein bisschen Gesprächsbedarf. Hallo Joel, wie geht's dir?
Hallo, bei mir ist alles super. Ich hoffe, bei dir auch.
Ja, alles gut.
Super, lass uns direkt reinstarten. Ich würde sagen, wir gehen ganz chronologisch vor mit dem ersten Match, was gespielt wurde, nämlich Tommy Paul gegen Zverev. Das lief ja mitten in der Nacht, ich glaube um 4.30 Uhr war Spielbeginn. Ich habe dann immer nachts Eurosport laufen nebenher, schnapp dann immer mal, wenn ich wach werde, ein bisschen was auf, aber habe jetzt wirklich nicht viel verfolgt. Immer mal hier so ein paar Spiele, aber jetzt nicht das ganze Match. Wie sah es bei dir aus?
Dein Schlafentzug, der sozusagen kumuliert sich so langsam auf?
Die Grand Slam Wochen sind immer sehr hart für mich,
muss ich sagen. Okay. Ich habe auch nur dann halt am Morgen verfolgt noch, beziehungsweise.
Ich bin aufgewacht und hatte eine Nachricht von dir auf dem Handy.
Genau.
Dass du geschrieben hast, Paul ist so schwach. Irgendwie sowas hast du geschrieben.
Nee, irgendwie Paul unglaublich, weil es ist wirklich unglaublich. Zverev hat ja die ersten beiden Sätze gewonnen, obwohl Tommy Paul jeweils Satzball hatte. Hat die ersten beiden Sätze verloren. Zverev hat auch im Interview danach gesagt, dass er eigentlich ja vielleicht schon kurz vorm Ausscheiden war. Er hätte die ersten beiden Sätze verlieren
müssen.
Fast schon. Er war der bessere Spieler. Den dritten hat er dann auch verloren. Also Tommy Paul hat den dritten gewonnen. Und dann im vierten Satz hätte er sein bestes Tennis gespielt.
Ganz kurzes Ergebnis. 7-6, 7-6, 2-6, 6-1 aus Zverevs Sicht. Die Tiebreaks waren ganz deutlich. 7-1 und 7-0.
Genau. Ich meine, vielleicht auch so ein bisschen psychologisch, wenn du zweimal Satzball hast und dann einen Tiebreak abgibst, das ist natürlich ultra frustrierend. Ich glaube, Tommy Paul kann sich wirklich in den Hintern beißen. Das war eine Riesenchance, Zverev zu schlagen.
Und Zverev hat noch nie vor Tommy Paul geschlagen. Ich glaube, da stand es 3-0 für Tommy Paul.
Okay.
Ja, war das also, erste Mal, dass er ihn geschlagen hat.
Wichtiger Sieg jetzt im Halbfinale. Gegner kommen wir gleich zu. Aber es passt irgendwie zu Zverev. Er hat häufige schon mal solche kniffligen Situationen auch überstanden.
Für mich wieder ein typisches Zverev-Match. Er schlingelt sich da irgendwie raus. Es ist seine große Stärke. Und man kann, wenn er das so oft macht, nicht sagen, es ist unverdient oder der andere war zu schwach. Man muss einfach so sehen, der Zverev gewinnt immer diese Spiele. Er ist einfach zu stark.
Ja.
Ganz einfach. Er gewinnt die auf seine Art und Weise. Trotzdem, sag ich, die Art und Weise, wie er spielt, wie gesagt, ich habe nicht das ganze Match gesehen, aber zumindest einige Passagen vom Match. Er spielt einfach nach wie vor zu passiv und lässt den Gegner die Fehler machen und sucht nicht selbst die Entscheidung. Und wenn wir gleich auf das nächste Match eingehen, das ist ein Paradebeispiel dafür für zwei Spieler, die das genau andersrum machen. Deswegen glaube ich, wenn dann die ganz harten Brocken kommen, so wie jetzt im Halbfinale und vielleicht dann im Finale, wenn es so weit kommt, dann reicht es eben nicht mehr, den Gegner die Fehler machen zu lassen, weil diese Spieler machen die eben nicht, die nutzen ihre Chance und da muss dann Zverev nämlich das Ruder in die Hand nehmen und das übt er vorher sozusagen nicht in
den Matches. Wir werden sehen.
Deswegen ist für mich die Art und Weise, wie er spielt, es ist zwar, er kommt immer weit, er ist verbreitet Angst und Schrecken bei den Spielern, er ist nicht zu schlagen für diese Leute, aber gegen die absoluten Top 3, da zähle ich Sinner, Alcaraz und Djokovic rein, hat es dann einfach am Ende des Tages, glaube ich, sehr schwer.
Ja. Wir werden es sehen, Halbfinale und Finale muss er zwei Brocken schlagen, wenn er das Turnier gewinnt. Und vielleicht bewahrheitet es ja noch das, was Federer ja schon gesagt hat, dass er in entscheidenden Momenten einfach zu passiv spielt, ob er das umdrehen kann und jetzt mal das Zepter in die Hand nehmen kann.
Nächstes Viertelfinale, man könnte sagen ein vorweggenommenes Finale vielleicht sogar. Djokovic hat nach dem Match, also erstmal, Djokovic hat gegen Alcaraz gespielt. Djokovic hat nach dem Match gesagt, es war einer der epischsten Spiele, die er hatte. Und das finde ich schon eine krasse Aussage, wenn man überlegt, wie viele Grand Slams er gespielt hat, wie viele Grand Slam-Finals, wie viele Matches er gespielt hat. Und dieses Viertelfinale zählt ja als eins zu den epischsten Matches, die er gespielt
hat. Siehst du das auch so?
Also ich glaube, um es mal zusammenzufassen, für die Zuschauer, ich kann verstehen, wenn viele sagen, die fanden es langweilig, weil es jetzt nicht so von der Spannung her so super eng war, dass es irgendwie jeder Satz in Tiebreak war und es war irgendwie auf Messerschneide, wie es vielleicht beim Olympiafinale war. Es war unterm Strich dann doch sehr eindeutig für Djokovic, aber teilweise war das Niveau so abartig hoch, dass ich sage, ja, das war wirklich, die haben sich wieder hochgeschaukelt. Der Alcaraz hat das Beste aus Djokovic rausgekitzelt. Dieser Mann, was der immer noch für Kräfte entfalten kann. Da haben die eine 33 Shot Ballwechsel Und der Typ muss sich danach im Ballwechsel an seinem Schläger stützen. Und du hast dann noch gesagt, weil wir es hier zusammen geguckt haben, das macht den nur noch stärker. Und genau so ist es. Nächsten Ballwechsel spielt er noch stärker. Der ist nicht zu brechen, dieser Mann, mit 37 Jahren.
Also sehr interessant. Alcaraz den ersten Satz gewonnen. Sagte auch im Interview danach, dass er das Gefühl hatte, er hat ihn im Griff. Beziehungsweise er hat sich auch das ganze Match über eigentlich ziemlich gut gefühlt. Im zweiten Satz, beziehungsweise schon Ende des ersten Satzes, hatte Djokovic anscheinend körperliche Probleme. Muss man ja auch mal sagen, das ist nicht das erste Mal, dass sowas kommt, dass plötzlich Djokovic so ein bisschen, er hat sich im zweiten Satz nicht mehr richtig bewegt oder hat Anzeichen gemacht, dass er sich nicht mehr richtig bewegen kann. Aus dem Nichts kann er es dann doch wieder.
Hat Medical Timeout auch genommen.
Medical Timeout am Ende des ersten Satzes, kann sich im zweiten Satz am Anfang nicht mehr richtig bewegen. Alcaraz sagt, da hätte er zuschlagen müssen, aber vielleicht hat er ihn damit auch ein bisschen verunsichert, den Alcaraz. Und Djokovic gewinnt dann einfach vom Ergebnis her sehr locker in drei Sätzen. Weiß ich jetzt nicht. Für mich war es jetzt nicht eines der epischen Matches. Das Niveau war teilweise unfassbar hoch, muss man einfach sagen. Ferrero, der Coach von Alcaraz, hat danach gesagt, dass für ihn Djokovic der beste Spieler aller Zeiten ist, weil er einfach in den heißen Momenten mental der Stärkste ist. Das hat man auch jetzt hier wieder erlebt. Muss man einfach so anerkennen, wie unfassbar stark dieser Typ ist. Für mich haben wir auch schon so ein bisschen während des Matches drüber geredet, weil wir es nebenher laufen gelassen haben, fehlt auf diesem allerhöchsten Niveau von Alcaraz. Und da rede ich jetzt im Vergleich zu Sinner, zu Djokovic, gerade zu den beiden im Vergleich. Alcaraz fehlt ein bisschen die Reife. Er ist für mich in den entscheidenden Momenten, bei entscheidenden Punkten, ein Ticken zu verspielt. Da fehlt so ein bisschen die Klarheit, die ich jetzt beispielsweise heute, kommen wir ja gleich auch zu beim Sinner-Match gegen Deminauer. Klar, ist eine andere Hausnummer, aber halt sieht, er ist für mich einfach so ein kleines bisschen mehr Reife und dann, das fehlt ihm einfach aktuell, so habe ich das Gefühl. Es wirkt so ein bisschen auf diesem ganz, ganz hohen Niveau ein bisschen zerstreut. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, ich fange erstmal jetzt vorne an bei Djokovic. Ich glaube, diese ganzen Verletzungen von Djokovic, das kennt man ja mittlerweile. Und ich glaube, wir haben ja auch schon mal hier drüber gesprochen, dass es ja wahrscheinlich bei ihm ein gewisses Ventil ist, was er braucht, um seine Anspannung irgendwie loszuwerden und dass er dann irgendwas spürt vielleicht auch nicht und dann eine Verletzungspause nehmen muss und dann dem Gegner signalisiert, ich bin verletzt. Und daraus kann er irgendwie seinen Druck ablassen und spielt dann besser. Das kennt man ja mittlerweile. Und ich glaube, darauf kann sich auch jeder Spieler einstellen. Und ich glaube, es hat auf jeden Fall Auswirkungen auf Alcaraz gehabt. Ich habe danach nämlich Videos von ihm gesehen, wie er auf der Bank war und überhaupt nicht happy damit war, dass der Djokovic eine Verletzungspause genommen hat und hat ihm so ein bisschen nachgeäfft sogar.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und das zeigt natürlich, dass es was in ihm auslöst. Also der Djokovic hat ja nicht gegen die Regeln verstoßen, hat aber das erreicht, was er erreichen wollte, um den Rhythmus ein bisschen zu brechen. Ob es jetzt sportlich oder unsportlich ist, kann man sich drüber streiten, aber der Djokovic versucht alles, was ihm in der Macht steht, immer zu nutzen, um irgendwie dieses Match an sich zu reißen. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, weil das Ergebnis gibt ihm recht. Und jetzt zu Alcaraz. Bin ich voll bei dir, ja. Der ist einfach noch zu verspielt. Wir hatten bei einigen Bällen, haben wir uns angeschaut und haben dann gesagt, das sind genau solche Beispiele. Ja, da bereitet er den Punkt super vor, muss den Volley einfach nur solide wegdrücken und will aber dann einen Volley-Stopp spielen, dem dann ein bisschen missglückt und der Djokovic kommt ran und spielt dann ihn vorbei. Das sind so Bälle, das darf dir halt nicht passieren. Du musst du einfach trocken wegspielen, da musst du nicht einen spektakulären Ball spielen und nochmal schöner und nochmal schöner. Und da fehlt ihm wahrscheinlich noch die Reife. Aber da haben wir heute kurz drüber diskutiert. Ich sag halt nach wie vor, der ist 21, der Federer hat sein erstes Grand Slam mit 23 gewonnen.
Die Zeit wird er noch
haben. Der braucht Zeit und das wird er auch lernen. Und der Sinner und ist vielleicht in dem Alter, der ist ein Jahr älter, ist vielleicht da schon reifer und ein bisschen konzentrierter, ist aber auch ein anderer Typ, der ist halt nicht so ein verspielter Vogel. Und das ist ganz klar, dass er daran
einfach... Es gehört ja auch zu seinem Spiel, verspielt zu sein. Aber ich sage nach wie vor so, also diese 100% der Reife in seinem Spiel, dass er einfach sagt, wie bei solchen Ballwechseln, ich probiere jetzt nicht den außergewöhnlichen Volley-Shop, sondern ich spiele den einfach weg. Das wird ihm halt, ich sage ja, auf diesem allerhöchsten Niveau, und da rede ich halt aktuell von Sinner und von Djokovic, das wird ihm, kann ihm zum Verhängnis werden. Und das ist für mich an der Stelle dann irgendwie zum Verhängnis geworden.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, du hast ja auch gesagt, dass er dann so viel lacht auf dem Platz und so. Ich glaube, das ist aber auch einfach eine Art und Weise, auch mit dem Druck klarzukommen. Das irgendwie so ein bisschen lockerer vielleicht nach außen hin sich zu geben. Aber ja, das ist halt gut. Andererseits, du spielst gegen Djokovic, der Typ ist geisteskrank.
Sinner hat auch gesagt, das ist ein Match. Natürlich denkt jeder, denkt er auch, fürs Finale oder Halbfinale und nicht für ein Viertelfinale. bitteres Auslosung, aber ist halt so, kann man nicht dran ändern. Da hat man dann natürlich jetzt im Vergleich zu einem anderen Viertelfinale, auf das wir jetzt wahrscheinlich kommen, mit Sonego gegen Shelton, finde ich, durchaus eine andere Qualität gesehen.
Genau, aber eine Sache noch zu dem Viertelfinale. Wie fandst du hier wieder die Konstellation Murray-Djokovic? Wenn man das beobachtet hat, wie sich auch Djokovic ihm gegenüber verhält und auch wie Murray in der Box so, was er ausstrahlt, wie er wirkt. Ja, da kommt man das super sehen.
Geil,
ja, auch ganz kurz noch ein Satz dazu, weil ja Murray vorher immer gesagt hat, Alcaraz ist sein absoluter Lieblingsathlet.
Ja.
Und den also, immer so feiert.
Absolute geile Connection, die die beide haben, muss ich sagen. Also ich finde, der Djokovic, ja, der verhält sich respektvoll. Ich meine, jeder weiß mal, der selber Tennis spielt, dass man mal einen emotionalen Ausbruch hat und vielleicht auch mal in Richtung seiner Bank schreit. Ich glaube, Murray, der das ja auch ganz gerne gemacht hat, weiß damit umzugehen. Es ist sehr respektvoll. Ich glaube, nach dem Handshake ist Djokovic auch zu Murray gegangen und die haben sich so halt abgeklatscht und umarmt. Und ich glaube, das funktioniert aktuell sehr gut. Und ich glaube auch, dass der Murray ihm halt auch wirklich mit ihm mindestens auf Augenhöhe diskutieren kann, wie man gewisse Gegner bespielt.
Und ich muss sagen, ich fand, man konnte einen Matchplan bei Djokovic erkennen, dass sie sich was überlegt haben zusammen. Für mich war zu erkennen, dass er versucht, die Punkte viel kürzer zu halten, viel aggressiver zu spielen in vielen Momenten, extrem auf den Return drauf zu gehen, gerade auf den zweiten Aufschlag. Der Djokovic hat so viel Return-Winner geschlagen und freie Punkte bekommen. Für mich war das eine ganz klare Strategie, weil er einfach weiß, okay, du kannst gegen so einen jungen, so einen topfitten Spieler nicht 4-5 Stunden Ballwechsel mitspielen. Du musst hier einfach die Punkte verkürzen. War für mich klar zu erkennen.
Ja, also ich glaube auch, dass das Früchte trägt. Und ja, man muss einfach sagen, Djokovic, eine absolute Maschine, der ankündigt, er konzentriert sich auf die Grand Slams und steht jetzt schon wieder im Halbfinale und schlägt. Ich finde, das ist ein absolutes Statement, den Alcaraz so vom Platz, mit dem Ergebnis vom Platz runterzunehmen. Das ist wirklich ein Statement und daraus kann der auf jeden Fall enormes Selbstbewusstsein. Und es wird für Zverev, kommt jetzt gegen Zverev, ein ganz schwieriges Match.
Auf die Aussicht kommen wir gleich nochmal zu sprechen.
Ja.
Gehen wir zu dem Viertelfinale, was du eben schon angesprochen hast. Ben Shelton gegen Lorenzo Sonego. Ein für mich absolutes Überraschungsviertelfinale. Zwei Spieler, die aufgrund des frühen Ausscheidens von vielen Favoriten sich da irgendwie durchgespielt haben.
Ja.
Toller Erfolg.
Ähnliche Spielanlage, ein starker Aufschlag, starke Vorhand. Rückhand eventuell so ein bisschen die Schwachstelle von beiden.
Viel Slice auch auf der Rückhand.
Genau. Ist jetzt wirklich ein Viertelfinale irgendwie, was man halt im Vorfeld natürlich nicht erwartet hätte. Ich denke, Sonego hat ein unglaubliches Turnier gespielt. Ich glaube, er hätte das auf jeden Fall unterschrieben. Hätte man vorher gesagt, du kommst ins Viertelfinale. Das gleiche für Ben Shelton.
Für ihn das zweite Halbfinale nach US Open 2023 Halbfinale.
Genau. Ich glaube, Ben Shelton ist für alle gefährlich, weil der einfach diese Wucht hat. Natürlich jetzt gegen Sinner. Ganz schwierig, aber ja, ist ein großer Erfolg. Das Match hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig vom Hocker gehauen, verdienter Sieg, würde ich sagen.
Noch ganz kurz zum Ergebnis, damit alle folgen können. Also aus Sheltons Sicht 6-4, 7-5, 4-6 und 7-6.
Ja,
ich bleibe bei Shelton dabei. Das habe ich ja auch schon immer gesagt. Wenn der Typ einen Lauf schiebt, dann ist der gefährlich für jeden und dann trifft er die Dinger und dann kann der auch in ein Turnier so weit kommen. Das ist ein absoluter Showmaker, der kommt super an beim Publikum, ist auch gut fürs Tennis, weil der einfach gute Laune verbreitet und einfach so, man merkt, da ist super, super viel Energie auf dem Platz. Trotzdem sage ich, er kann mit dem Spiel nicht den ganz Großen da wirklich wehtun.
Ja.
Und wenn er einen Tag erwischt oder eine Phase im Jahr erwischt, in denen eben die Dinger nicht so trifft, dann holt er keine guten Ergebnisse. Das hat man ja die letzten zwei Jahre gesehen. Deswegen umso schöner, dass er wieder so einen Erfolg hat. Glaube aber, jetzt ist Endstation für ihn.
Ja, aber ich finde, auch wenn man sich jetzt dann halt die restlichen Spieler anguckt, ist es halt auch mal einer zu sehen, der ein bisschen anderen Spielstil hat. Mal sorgt einfach so ein bisschen für unterschiedliche Spielstile, weil jetzt haben wir drei im Halbfinale, die sehr einen ähnlichen Spielstil haben und mit Shelton halt, finde ich schon, der ist der Außergewöhnlichste von denen.
100% und ja auch eine geile Botschaft an alle anderen, weil ich finde beim Shelton, man sieht viel, der ist viel auf Social Media unterwegs, man sieht super viele Videos von ihm und seinem Vater, wie sie trainieren. Ich habe das Gefühl, der trainiert unglaublich hart und viel und arbeitet an seinem Spiel.
Ja.
Und es scheint ja Früchte zu tragen.
Ja.
Ich glaube, da können, also andere von träumen, im Halbfinale zu stehen.
Auf jeden Fall.
Und zahlt, seine Arbeit scheint sich ja auszuzahlen, ja, die er da reinsteckt. Und er ist sein zweites volles Jahr auf der Tour, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Genau.
Er ist noch sehr, sehr jung.
Und kann sich auch noch weiterentwickeln. So, jetzt letztes Viertelfinale heute, gerade vor ein paar Stunden fertig geworden. Ja, eine Machtdemonstration, finde ich, von Sinner gegenüber dem Australier, letzter Australier im Einzel ausgeschieden, Alex de Minaur, hat ihn vom Platz geschossen.
6-3, 6-2, 6-1 in einer Stunde 50. Das ist meine Ansage. Das ist
völlig absurd, was er gespielt hat. Muss man sagen, ja, ich glaube, wir haben es auch ja den Kommentar laut gehört von Stach und Becker. Becker, oder ich weiß nicht, einer von den beiden hat es gesagt, dem fehlt zum Endeffekt in der Werkzeugkiste an den richtigen Werkzeugen. Er hat sie nicht, der de Minaur gegen Sinner, muss man einfach so sagen. Er hat, finde ich, alles probiert. Er ist gelaufen wieder wie die Sau, hat versucht Druck zu machen, hat versucht Slice zu spielen, hat alles probiert, ist ans Netz gerückt. Aber gegen einen Sinner kann er an dem Tag heute nichts ausrichten. Das Ergebnis ist mehr als deutlich. Ich finde, Sinner hat unglaublich stark gespielt, hat ein unfassbares Selbstbewusstsein auf dem Platz. Also ich kann dazu nicht mehr sagen, außer unfassbar gespielt.
Ja, bin ich voll bei dir. Und ich glaube, de Minaur, Respekt, dass er mit seiner Art und Weise, mit seinen Voraussetzungen so weit kommt. Ich glaube, der war letztes Jahr jedem Grand Slam im Viertelfinale, jetzt schon wieder. Also der hat eine super Grand Slam-Bilanz mittlerweile. Und er ist für mich in so einer Kategorie von Spielertypen wie Gilles Simon, Davidenko, David Ferrer, die alle so ein richtige Baseliner sind, solide Tennis spielen. Die gewinnen gegen, oder werden wahrscheinlich 95% in den Top 100, werden die schlagen mit ihrer Art und Weise zu spielen. Aber genau ab dann, irgendwann kommt dieser eine Punkt, da kommt einer, der einfach noch aggressiver spielt und das beherrscht. Und genau diese Spieler schießen ihn dann einfach vom Platz. Da können die nichts dagegen halten. Es geht dann so glatt aus, die haben keine Chance.
Ja.
Keine Chance. So ein Alcaraz, so ein Sinner, an einem guten Tag können solche Spieler so vom Platz schießen einfach.
Ja. Also für mich genau auch ein Statement von Sinner an alle anderen im Halbfinale, an den de Minaur, heimisches Publikum, der auch gut gespielt hat bisher, so wirklich so vom Platz zu möbeln, hat auch gemerkt, das Publikum war am Ende ganz still. Alex de Minaur hat teilweise einfach ratlos in seine Box geguckt und gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll.
Ja, ich am Ende vom dritten Satz, ne, waren ja zwei Punkte, die de Minaur geholt hat, wo er so viel investieren musste. Und da haben wir gesagt, guck mal, so viel musst du investieren.
Bei eigenem Aufschlag.
Bei eigenem Aufschlag, um zwei Punkte zu holen gegen den Sinner. Ja, das ist schon absurd. Ja. Ja, und ich glaube, abgesehen davon, dass es eine richtige Ansage ist an alle anderen, er hat natürlich auch viel Kräfte gespart.
Richtig,
genau. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, er war ja jetzt im vorherigen Match ein bisschen angeschlagen, hat ein bisschen gezittert, irgendwas, keine Ahnung, die Hitze hat ihm zu schaffen gemacht.
Ja.
Jetzt so viel Kräfte gespart, das kann jetzt gerade, jetzt fürs Halbfinale und Finale, kann das schon sehr, sehr wichtig sein. Ja. Jede Stunde, die du weniger auf dem Platz stehst.
Alle haben jetzt nochmal mehr einen Tag Pause, es geht ja erst am Freitag weiter. Also das ist auf jeden Fall, war das zum richtigen Zeitpunkt sozusagen, Kräfte gespart oder die Möglichkeit, Kräfte zu sparen für das Halbfinale. Und ja, dann kommen wir mal aufs Halbfinale, dann vielleicht das zukünftige Finale auch. Weil im Halbfinale trifft er jetzt vielleicht auf den vermeintlich leichtesten Gegner.
Ja, definitiv.
Muss man mal so sagen. Er trifft auf Ben Shelton, also Sinner gegen Shelton. Ja, du hast gerade von seinem Spiel gesprochen, dass er jedem gefährlich werden kann. Aber ich glaube, in dem Sinner nicht. Schon gar nicht Best of Five. Da ist der einfach zu konstant. Würde mich sehr, sehr wundern, wenn der Sinner das aus der Hand gibt. Das könnten für mich nur körperliche Probleme sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Shelton am Freitag spielerisch in der Lage ist, Sinner zu schlagen. Ich glaube, dass der Sinner das gewinnen wird. Alles andere würde mich extrem wundern.
Ja, absolut. Der Sinner, ich sag, der wird in den Ballwechseln ist er dem Shelton so weit überlegen. Sobald er in den Ballwechsel kommt, gehört der Punkt dem Sinner, weil der einfach viel zu gut ist von der Grundlinie und den davon komplett dominieren wird. Das Einzige ist, wie sich der Shelton vielleicht in eine enge Situation in den Satz bringen kann, ist, wenn er einfach seinen Aufschlag hält und vielleicht so gut aufschlägt, dass er es zu einem 4-Beide, 5-Beide vielleicht den Tiebreak schafft und da einfach dann bessere Karten hat.
Ja.
Aber das ist für mich eine klare Sache für den Sinner in drei Sätzen, ganz klar.
Genau. Das viel interessantere Match, finde ich ja, und da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, ist dann ja das andere Halbfinale, Zverev gegen Djokovic. Zverev, der auch schon in der Vergangenheit Djokovic geschlagen hat, auch bei großen Turnieren wie den World Tour Finals.
Noch nie beim Grand Slam.
Noch nie beim Grand Slam, okay. Aber wie siehst du da jetzt die Ausgangslage?
Also wenn mir einer jetzt die Sicht aus erläutern würde, warum Djokovic gewinnen würde, oder auf der anderen Seite die von Zverev, ich würde beide unterschreiben. Mhm. Weil auf der einen Seite sage ich, Zverev strahlt so ein Selbstbewusstsein aus, wirkt so furchtlos und so, so stark, dass ich sage, ja, der nimmt den raus. Der spielt einfach gerade zu stark. Ich wüsste nicht, was besser ist, gegen Alcaraz oder gegen Djokovic, welches Los da für ihn schwerer oder einfacher ist. Auf der anderen Seite hast du halt dann Djokovic. Djokovic hat noch nie in einem Grand Slam gegen Zverev verloren. Hat jetzt Alcaraz geschlagen. Vielleicht geht der mit so einem Selbstbewusstsein und sagt, ich habe noch nie gegen den verloren. Mhm. Ich weiß genau, was zu tun ist. Ja, Murray hat vielleicht noch dann ein bisschen, kann noch ein bisschen mit ihm dann darüber sprechen, was man machen sollte.
Und da bin ich auch mal gespannt, wie er in das Spiel reingeht.
Genau, ja. Wie er gespielt wird. Deswegen, ich entscheide mich trotzdem dafür, dass ich sage, Djokovic gewinnt, eben weil, was ich schon vorhin gesagt habe, Zverev mir wieder zu, mit seiner Art und Weise zu spielen, mit dieser passiven Art und Weise in den wichtigen Momenten, wieder so weit gekommen ist. Und das rächt sich immer in solchen Matches.
Ja.
Wie siehst du das?
Ich sehe, ich stimme dir da überein, dass es wirklich für mich ein super enges Match ist. Und der Zverev hat auch immer mal gezeigt, dass er gegen die Top-Spieler sein bestes Tennis auch abrufen kann. Ich glaube, weil er da vielleicht auch ein bisschen so vom Kopf her weiß, er hat jetzt hier nichts zu verlieren. Das ist gleich gegen den Taylor Fritz, gegen den er jetzt auch häufiger verloren hat, nicht der Fall. Da geht ihr davon aus, er gewinnt. Ich sehe es auch so, aber ich sehe den Djokovic aus zwei Gründen vorne. Erstens, der Djokovic ist in der Lage, auch druckvoll zu spielen. Er kann das. Er kann, wenn es drauf ankommt, kann er sein Spiel halt dahingehend umstellen. Und er hat einfach mit einem der größten Brocken aus dem Turnier geräumt im Viertelfinale im Alcaraz. Und das in beeindruckender Art und Weise. Also ich sage, der muss vor Selbstbewusstsein strotzen, dass er da irgendwie für mich so ein bisschen die Nase vorne hat. Es wird ein unglaublich enges Match. Ich glaube, wir werden sehr, sehr lange Ballwechsel sehen. Auch dem geschuldet, dass der Zverev sich halt einfach unglaublich gut bewegt, auch mit seiner Größe. Wir werden sehr, sehr lange Ballwechsel spielen. Ich glaube, wir werden sehr enge Sätze sehen. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird der Djokovic die Nase vorn haben.
Okay, ich hoffe, es ist das Match um 10.30 Uhr, wenn die Ansetzung wieder so ist und nicht ist um 4.30 Uhr.
Ja.
Genau, das wollte ich mich vorher noch sagen zum Match von Alcaraz und Djokovic. Da hatte ich immer das Gefühl, sobald einer von den beiden mit dem Rücken zur Wand steht, da packen sie dann ihr aggressivstes und mutigstes Tennis aus. Und
richtig.
Das wird meistens belohnt. Also Djokovic hat immer, wenn er mit dem Rücken zur Wand stand, hat er wirklich dann so aggressiv gespielt und sich die Punkte wirklich erspielt und nicht auf die Fehler vom anderen gewartet. Und ich glaube, in genau diesen Matches brauchst du das dann auch.
Ja.
Glaubst du, dass die Verletzung in Anführungszeichen von Djokovic noch eine Rolle spielt?
Nein, also glaube ich nicht, weil wir haben auch gesehen, dass er nach der Verletzungspause und nach seiner kurzen Phase, wo er sich nicht mehr richtig bewegen konnte, plötzlich danach über den Platz geflogen ist wie eh und je. Ich glaube nicht, dass ihn das weiterhin beeinträchtigen wird. Für mich war das immer so, der Djokovic hat eigentlich im Finale, ich kann mich nicht dran erinnern, dass er jemals nicht bei vollen Kräften gewesen war. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass er irgendwie, wie es mal war, das Finale Wawrinka gegen Nadal bei den Australian Open, wo man gemerkt hat, Nadal ist jetzt angeschlagen, der kann hier eigentlich nicht mehr richtig mithalten. Ja, war ja damals so. Das habe ich beim Djokovic noch nie gesehen. Ich glaube, der ist im Vollbesitz seiner Kräfte und der wird sich mit Murray einen Plan zurechtlegen, wie sie den den Zverev knacken. Und ich sehe da für Sonntag das Finale Sinner gegen Djokovic und da kann ich mich nicht festlegen, noch nicht.
Ja. Da kommen wir vielleicht nochmal zu.
Genau.
Vielleicht schaffen wir das nochmal. Ja, vielleicht noch eine ganz kurze, super erfreuliche Nachricht aus den deutschen Reihen. Das Doppel Krawitz-Pütz ist im Halbfinale.
Ja, unglaublich wieder. Nach dem
großen Erfolg, World Tour Finals, jetzt im Halbfinale von Australian Open,
ja. Super. Unglaublich stark. Ja, Eva Liss ist leider ausgeschieden gegen die Polin Swiatek. Muss man sagen, klar, war natürlich Übung eine Lehrstunde, aber ein krasser Erfolg.
Ich habe gehört, einen großen Check mitgenommen, über 420.000 australische Dollar, auch nicht so schlecht.
Kann man auch mitnehmen. Ja, deswegen war es das auch schon wieder von uns.
Jawohl.
Kurzes Update und wir hören uns allerspätestens nach dem Finale wieder am Sonntag. Macht's gut.
Macht's gut, ciao.